Ich freue mich, euch alle zu sehen und begrüße auch die, die wir nicht sehen, aber die uns sehen. Und wir wünschen uns Gottes Segen. Wir haben seine Verheißung, wenn zwei oder drei in seinem Namen beieinander sind, dann ist er mitten unter uns. Jesus ist da durch seinen Geist. Unser Predigtthema heute ist die erste Engelsbotschaft nach Offenbarung 14. Nach allem, was wir aus dem prophetischen Wort der Bibel wissen und auch aus dem, was uns im Schrifttum des Geistes der Weissagung als Adventgemeinde mitgeteilt wurde, gibt es keine wichtigere Aufgabe, als das ewige Evangelium von der Liebe Gottes zu uns Menschen mit der Stunde des Gerichts, in der wir heute leben, und der Aufforderung, den Schöpfer Gott anzubeten, allen Nationen, Geschlechtern, Sprachen und Völkern zu verkündigen, um sie auf das zweite Kommen Jesu vorzubereiten, auf das wir alle warten. Das ist unsere Aufgabe, schlicht und einfach. Nicht nur die der Prediger oder der Gemeindebeamten, sondern von uns allen, gemäß den Gaben, die uns Gott verliehen hat. Darüber werden wir einmal, denke ich, Rechenschaft ablegen müssen, jeder für sich persönlich vor Gott. Denn jeder von uns hat wenigstens eine Gabe empfangen, ein Talent. Und das sollten wir nicht vergraben, sondern darum beten, wie wir es zum Segen von Menschen einsetzen können und zur Ehre Gottes. Gott hat Anfang des 19. Jahrhunderts durch seinen Geist die Adventbewegung ins Leben gerufen. So wie es der Apostel Johannes in Kapitel 10 der Offenbarung bereits Jahrhunderte zuvor aufzeichnen durfte. Ich bin immer fasziniert, sogar mit allen historischen Einzelheiten, wie der Enttäuschung der Adventpioniere in Verbindung mit dem Jahr 1844, als Christus nicht wie erwartet wiederkam, all das steht schon von Gott vorausgesagt in Kapitel 10 der Offenbarung. Mit der alleinigen Absicht Gottes, die Menschheit auf das zweite Kommen Jesu vorzubereiten, allein mit dieser Absicht Gottes wurde die Adventbewegung ins Leben gerufen. Ähnlich wie Johannes der Täufer damals nach Gottes Plan das Volk Israel auf das erste Kommen Jesu vorbereiten sollte. Heute muss die ganze Menschheit auf das zweite Kommen Jesu vorbereitet werden. Und die Zeit drängt, wenn wir in die Welt schauen von heute. Je mehr ich mich mit dem prophetischen Wort der Bibel beschäftige, je deutlicher erkenne ich die große Verantwortung, die wir als Adventgemeinde haben, diesem Auftrag nachzukommen. In der Urgemeinde damals, also am Anfang des Christentums, war praktisch jeder Gläubige auch ein Missionar. Ich denke, das wünscht sich unser Heiland auch heute von uns. Ich lese nun aus Offenbarung 14 die Verse 4 bis 6 mit der ersten Engelsbotschaft. Offenbarung 14, 6 bis 7. Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel, schreibt Johannes, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen, Stämmen, Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet den an, der gemacht hat Himmel, Erde, Meer und die Wasserquellen. Ausschließlich hier in der ersten Engelsbotschaft spricht die Bibel vom ewigen Evangelium. An keiner anderen Stelle im Worte Gottes finden wir diesen Begriff des ewigen Evangeliums. Ich denke, dass sich Gott dabei etwas gedacht hat. Das Kapitel 14 der Offenbarung mit den drei Engelsbotschaften an uns Menschen enthält aus Gottes Sicht die wesentlichen Elemente der Wahrheit für unsere Zeit. Wie an keiner anderen Stelle in der Bibel. Durch deren Verkündigung, ihr Lieben, sich Gott quer durch alle Völker und quer durch alle Religionen auf unserer Erde ein geistliches Volk der Übrigen sammelt, um sich in dem letzten großen Konflikt zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Finsternis, zwischen Wahrheit und Irrtum, auf den wir mit großen Schritten zulaufen, durch seine letzte Gemeinde, also durch Menschen, die Jesus von ganzem Herzen nachfolgen, zu verherrlichen. Das ist Gottes Endzeitplan, so wie ich ihn durch das Studium des prophetischen Wortes immer deutlicher verstehe. Das heißt, Christus will sich einmal durch Menschen wie wir, wie du und ich, die wir Christus nachfolgen, vor dem ganzen Universum verherrlichen, noch bevor er wiederkommt. Die geistliche Frucht der von Gott angeordneten weltweiten Verkündigung der drei Engelsbotschaften, nun schon seit über 150 Jahren durch die Adventbewegung, finden wir in Vers 12. Hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind, die da halten, die Gebote Gottes und haben den Glauben Jesu. Johannes darf also mit Überzeugung schreiben, hier sind und nicht hier werden irgendwann mal sein. Hier sind, die da halten, die Gebote Gottes einschließlich des Sabbatgebotes, so wie Gott sie einmal auf zwei Tafeln als dem heiligsten Teil der Bibel persönlich geschrieben hat. Und haben den Glauben Jesu. Der Glaube Jesu ist mehr als der Glaube an Jesus. Jesus konnte von sich als Mensch sagen: Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern. Dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Das wird Jesu letzte Gemeinde von sich auch einmal sagen können. Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern. Und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. So wie Jesus es uns gesagt hat, wer mich lieb hat, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden kommen und bei ihm Wohnung machen. Das ewige Evangelium mit den zwei Säulen des Kreuzes und des Mittlerdienstes Jesu am Thron der Gnade für uns Menschen unterscheidet sich immer mehr vom Mainstream-Evangelium der heutigen Christenheit. Im heutigen Wohlfühl-Evangelium wird den Menschen verkündigt, dass Christus das Gesetz erfüllt hat. Und dass es deshalb für uns Menschen keine Gültigkeit mehr hat. Der gläubige Christ darf also mit seinem Leben so fortfahren wie bisher. Damit erfüllen die Kirchen den so willkommenen Wunsch der meisten Menschen nach einer Erlösung in ihren Sünden, aber nicht von ihren Sünden. Das ist aber nicht Gottes Plan. das ewige Evangelium der Bibel mit dem göttlichen Angebot der Gnade will uns nicht nur Sünden vergeben, sondern es will vielmehr auch unser Leben verändern. So wie Jesu Wort an Nikodemus absolut klar und eindeutig ist, dass die Veränderung unseres Lebens zum ewigen Evangelium gehört. Was man heute im modernen Mainstream-Evangelium aber hat fallen gelassen. Jesus sagt, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. So kann er das Reich Gottes nicht sehen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, fährt Jesus fort, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden, wenn ihr ins Reich Gottes kommen wollt. Anders funktioniert das nicht. Auch wenn die Kirchen es heute anders propagieren. Eine solche Wiedergeburt oder Veränderung unseres Wesens geschieht durch den Heiligen Geist, aber nur dann, wenn wir unser Leben völlig dem Herrn Jesus Christus unterstellen und ihm erlauben, durch seinen Geist in alle Bereiche unseres Lebens einzudringen und sie nach seinem göttlichen Willen zu verändern. Ohne unsere Einwilligung und Zustimmung wird das aber nicht geschehen. So wie Paulus es aus seiner persönlichen Erfahrung im Galaterbrief beschreibt, wo er sagt, ich bin mit Christus gestorben. Das heißt, ich habe aufgehört, mein altes Leben zu führen. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Gott möchte durch die Erlösung den ursprünglichen Zustand, also wie am Anfang bei der Schöpfung, in uns wiederherstellen. Lasset uns Menschen machen ein Bild, was uns gleich sei. Das will Gott mit jedem wiedergeborenen Menschen wieder tun, dass sein Bild und Wesen in uns wieder sichtbar wird. Nach der göttlichen Botschaft des ewigen Evangeliums ist unser durch den Heiligen Geist veränderter Charakter nach dem göttlichen Vorbild unseres Heilandes tatsächlich der einzige Schatz, den wir von dieser Welt in die neue Welt mitnehmen dürfen. Alle anderen Schätze, die wir uns hier auf Erden gesammelt haben mögen, werden vergehen und einmal völlig wertlos sein. Die Entwicklung in der Welt mit den großen Veränderungen, die wir zurzeit erleben, deuten immer deutlicher darauf hin, dass wir am Ende der Zeit leben und dass Christus bald wiederkommen wird. Leider, auch das, sagt uns Gottes Wort, wird für die meisten Menschen die Wiederkunft Jesu völlig überraschend und unvorbereitet kommen. Das prophetische Wort im Buch der Offenbarung und auch beim Propheten Jesaja bezeugt das. Johannes schildert uns in der Offenbarung in geradezu erschreckender Weise, wie die meisten Menschen die Wiederkunft Jesu erleben werden. Er schreibt, und die Könige auf Erden und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und alle Sklaven und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und Felsen, fallet über uns und verberget uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Stuhl sitzt und vor dem Zorn des Lammes, denn es ist gekommen der große Tag seines Zorns und wer kann bestehen? So schildert uns Gottes Wort die Wiederkunft Jesu, wie die meisten Menschen sie erleben werden. Auch Jesaja schreibt im gleichen Zusammenhang über die Wiederkunft Jesu schon zu seiner Zeit, war ja vor dem ersten Kommen Jesu. An jenem Tage wird jedermann wegwerfen seine silbernen und goldenen Götzen, die er sich hatte machen lassen, um sie anzubeten, zu den Maulwürfen und Fledermäusen. Das völlige Unvorbereitetsein der meisten Menschen auf unserer Erde, was wir aus dem eben gelesenen Worten der Bibel erkennen müssen, deutet darauf hin, dass die meisten Menschen sich haben täuschen lassen. Und das, obwohl Gott in jeder Generation das ewige Evangelium verkündigen lässt. Als die Jünger damals Jesus fragten, und welches wird das Zeichen deines Kommens sein, antwortete Jesus, und es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich zu einem Zeugnis über alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Der Fürst des Lichtes und der göttlichen Wahrheit, Jesus Christus, und sein Gegenspieler, der Fürst der Finsternis und des Irrtums, bereiten die Menschheit auf den letzten großen Konflikt auf dieser Erde vor, der mit dem Kommen Jesu und mit dem vollkommenen Sieg der Sache Gottes und der vollkommenen Niederlage seines Gegenspielers enden wird. So sagt es uns Gottes Wort voraus. Jeder Mensch muss sich also irgendwann persönlich entscheiden, auf welcher Seite er stehen will. Zurzeit sieht es so aus, als ob der Feind Gottes die Menschheit fast völlig im Griff hat. Insofern sollten auch wir uns fragen, wo stehen wir als Gemeinde Gottes heute im Ablauf des Heilsplanes? Um mit dem Gleichnis Jesu von den 10 Jungfrauen zu antworten, eben dort, wo es heißt, da nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Genau da stehen wir heute und schliefen alle ein. Um Mitternacht aber erhob sich ein lautes Rufen. Siehe, der Bräutigam kommt. Geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen, nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, Herr, tu uns doch auf. Er antwortete aber und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch gar nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Mich persönlich schmerzt immer die Antwort Jesu an die 5 törichten Jungfrauen. Ich kenne euch gar nicht. Obwohl sie doch auch getaufte Gemeindeglieder sind, die auf den Bräutigam warten. In Vers 5 hatten wir gelesen, da nur der Bräutigam lange ausblieb, und das ist heute der Fall, wurden sie alle schläfrig und schliefen schließlich ein. Das ist genau die Zeit, in der wir heute leben, in der nicht ungefährlichen Laodicea-Zeit. Und sie wurden alle schläfrig und schliefen schließlich alle ein. Jesus sagt uns im Brief an seine letzte Gemeinde Laodicea, zu der wir auch alle gehören, genauso wie wir zu den 10 Jungfrauen gehören, die auf den Bräutigam warten, sehr deutlich und dem Engel der Gemeinde zu Laodicea schreibe: Das sagt der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du aber sprichst, ich bin noch reich und habe alles und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Die letzte Gemeinde Jesu, ihr Lieben, macht sich offensichtlich etwas vor zu besitzen, was sie gar nicht hat. Und weißt nicht, dass du elend bist und das Entscheidende gar nicht hast, sagt Jesus. Wenn wir diesen kritischen Situationsbericht der Bibel über Gottes Gemeinde der Endzeit lesen und hören, müssen wir uns persönlich fragen, wie soll das weitergehen? Fragen wir dazu die Bibel. Im Gleichnis von den 10 Jungfrauen hatten wir auch den Vers 6 gelesen. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen: Siehe, der Bräutigam kommt. Geht hinaus ihm entgegen. Was könnte dieser Wach- oder Weckruf im Gleichnis Jesu bedeuten? Das prophetische Wort der Bibel, wie auch der Geist der Weissagung, sagen uns für die Zeit des Endes ein besonderes Geschehen voraus, nämlich die Wiederholung des Pfingstereignisses oder des Spätregens. Und ihr Kinder Zions, freut euch und seid fröhlich im Herrn, eurem Gott, der euch gnädigen Regen gibt und euch herabsendet, Frühregen und Spätregen wie zuvor, schreibt der Prophet Joel. Im Blick auf dieses erneute Pfingstereignis, was noch vor uns steht. Noch deutlicher durfte das Johannes in der Offenbarung sehen und beschreibt es in Offenbarung 18,1. Danach sah ich einen anderen Engel herniederfahren vom Himmel, der hatte große Macht. Und die Erde wurde erleuchtet von seinem Glanz. Im griechischen Urtext steht es noch deutlicher, als Luther es hier übersetzt, dass die Erde von diesem Ereignis des Spätregens mit einem solchen Glanz erleuchtet werden soll, wie es das noch nie in der Menschheitsgeschichte gegeben hat. Wir sagten eben, dass Gott vorhat, sich durch seine letzte Brautgemeinde auf dieser Erde zu verherrlichen. Gemeint ist die erweckte Gemeinde Laodicea, also der Teil der Gemeinde, der umkehren und die Lauheit ablegen wird. Im Gleichnis der 10 Jungfrauen sind das die 5 klugen Jungfrauen. Die Bibel nennt sie auch die 144.000. Wie wir wissen, ist das nur eine symbolische Zahl der Gläubigen, die Christus ohne zu sterben wiederkommen sehen werden. Das ist immer die gleiche Schar der Treuen. Wir finden diese Gläubigen ebenfalls in Offenbarung 14,12 beschrieben: Hier sind, die da halten die Gebote Gottes und haben den Glauben Jesu. So wie Jesus als Mensch das Wesen seines Vaters offenbart hat, so wird die letzte Gemeinde Jesu das Wesen ihres Heilandes offenbaren. Trotz Widerstand von innen und von außen, sie werden nicht mehr kaufen und verkaufen können, werden sie dennoch unbeirrt an Gottes Wort festhalten: Es steht geschrieben. und werden wie Jesus sagen, dein Willen, mein Gott, tue ich gern, dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Auch wenn die ganze Welt etwas anders sagt, das wird kommen. Wir mögen uns persönlich fragen, die wir diese Botschaft hören, wie können auch wir solche Menschen werden? Wie die fünf klugen Jungfrauen? Wie der erweckte Teil der letzten Gemeinde Laodicea? Wie die 144.000? Im Hebräerbrief zitiert Paulus ein Wort des Propheten Jeremia, was uns als Antwort dienen könnte und wodurch wir erkennen sollen, was Gott mit seiner letzten Gemeinde, also auch mit uns, vorhat. Das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn will ich es schreiben. Und ihre Sünden und ihre Ungerechtigkeit will ich nicht mehr gedenken. In Hesekiel 36 sagt uns Jesus noch konkreter, wie er das mit uns machen will. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Christus wird das durch seinen Geist an denen tun, die sich danach sehnen. Und die dazu bereit sind. Sind wir dazu bereit? Bist du dazu bereit? Wünschst du dir, ein Gott wohlgefälliges Leben führen zu dürfen? Wünschst du dir das? Wenn es so ist, dann wirst du es empfangen. Das hat Gott versprochen. Ich denke, wir alle erkennen daraus, wie Gott durch die Verkündigung des ewigen Evangeliums mit der Stunde des Gerichts, in der wir heute leben, seinen Schwerpunkt auf die Veränderung unseres Lebens legt. Immer mit dem geistlichen Ziel vor Augen, dass Christus sich im Endkonflikt zwischen Gut und Böse durch seine letzte Gemeinde verherrlichen will, die ihm trotz großer Anfeindungen treu bleiben wird. In seinem letzten Gebet als Mensch auf unserer Erde betet Jesus zum Vater im Blick auf uns. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Damit sie alle eins seien wie du, Vater. In mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein. Damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Jesus möchte, ihr Lieben, offensichtlich vor dem ganzen Universum seine Brautgemeinde in einer Art himmlischer Herrlichkeit zur Hochzeit führen. Ein schöner Gedanke. Das ist offensichtlich sein Plan. Alle Welt soll erkennen, dass allein ein Leben in Harmonie und Übereinstimmung mit Gottes ewigem Gesetz der Liebe zum Glück und zum ewigen Leben führt. Und dass Satans sogenannte Freiheit vom Gesetz Gottes nichts als Täuschung ist. Und zur Sklaverei und Gebundenheit an die Sünde und schließlich ins Verderben und zum Tod führt. Das will Gott uns durch die Verkündigung des ewigen Evangeliums im Rahmen der drei Engelsbotschaften kundtun. Dass wir Gottes Plan verstehen und uns entscheiden mitzumachen, solange die Gnadenzeit noch andauert. Nachdem wir aus den Weissagungen der Kapitel 7 und 8 im Buch Daniel wissen, dass wir bereits seit 1844 in der Stunde des Gerichts leben, bekommt die Verkündigung des ewigen Evangeliums eine besondere Dringlichkeit. Warum? Die Bibel macht klar, dass wenn das Untersuchungsgericht über die Gläubigen im Himmel endet, und das wird bald sein, dann beendet auch Christus seinen Mittlerdienst für uns Menschen. Und das Angebot der Versöhnung und Veränderung an uns schwache und sündige Menschen gibt es dann nicht mehr. Deshalb begleitet die Verkündigung des ewigen Evangeliums heute wegen der Stunde des Gerichts eine solche Dringlichkeit, die es ja in früheren Generationen nicht gab. Der Prophet Amos hat diese Situation für uns Menschen schon sehen dürfen und schreibt darüber in Kapitel 8. Siehe, es kommt die Zeit, spricht Gott der Herr. Herr, dass ich einen Hunger ins Land schicken werde, nicht einen Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn es zu hören. Gemeint ist das ewige Evangelium, dass sie hin und her von einem Meer zum anderen, von Norden nach Osten laufen und des Herrn Wort suchen werden und es doch nicht mehr finden werden. Und aus diesen Versen des Propheten Amos erkennen wir auch das völlige Unvorbereitetsein der Menschen für diese bisher unbekannte Situation. Dass Gottes Gnadenzeit einmal endet und es keine Vergebung unserer Schuld mit der Möglichkeit der Veränderung unseres Lebens mehr gibt, die wir aber brauchen, um ins Reich Gottes kommen zu können. Damit wir nicht wie die fünf törichten Jungfrauen vor verschlossener Tür stehen müssen. Auch Johannes schreibt in der Offenbarung, dass mit dem Ende des Untersuchungsgerichtes im Himmel die Tür zum Thron der Gnade für alle Menschen geschlossen sein wird. Er schreibt, und der Tempel wurde voll Rauch von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Kraft, und niemand konnte in den Tempel Gottes gehen, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren. Die Tür zum Himmel wird also irgendwann verschlossen. Keine der großen Kirchen auf dieser Erde verkündigt diese Botschaft der drei Engel nach Offenbarung 14 den Menschen. Keine. Insofern lastet auf uns, die wir in der Adventbewegung unsere geistliche Heimat gefunden haben und dieses prophetische Wissen durch die Bibel und den Geist der Weissagung besitzen, eine große Verantwortung. Dass wir es unseren Mitmenschen sagen, damit sie uns nicht einmal den Vorwurf machen werden, ihr habt es gewusst, aber ihr habt es uns nicht gesagt, jetzt ist es zu spät. Deshalb schreibt Ellen White in Schatzkammer der Zeugnisse, Band 3 auf Seite 246, diese deutlichen Worte, die Siebenten-Tags-Adventisten sind der Welt in einem besonderen Sinne als Wächter und Lichtträger gesetzt worden. Ihnen ist die letzte Warnung für eine untergehende Welt aufgetragen. Herrliches Licht scheint Ihnen aus dem Worte Gottes. Ihnen ist eine sehr wichtige Aufgabe zuteil geworden, nämlich die Verkündigung der ersten, zweiten und dritten Engelsbotschaft. Es gibt keine Aufgabe von gleicher Bedeutung. Deshalb sollten Sie auch nicht zulassen, dass etwas anderes Ihre Aufmerksamkeit gefangen nimmt. Das ist ein sehr deutliches Wort und zeigt uns, dass Wissen auch Verantwortung bedeutet. Die besondere Aufforderung, mit der die erste Engelsbotschaft abschließt und betet den an, der gemacht hat, Himmel und Erde und Meer und die Wasserbrunnen, passt auch genau in unsere Zeit. Wie meine ich das? Mit der nahezu universalen Akzeptanz der Evolutionslehre in nahezu allen Kirchen und der Gesellschaft haben die Menschen heute den Schöpfergott schlichtweg abgesetzt und damit auch das besondere Zeichen seiner Autorität, den Sabbat, so wie es im Schöpfungsbericht der Bibel heißt, und so vollendete Gott am siebten Tage seine Werke, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Das ist ein besonderes Zeichen oder Siegel Gottes, was man nicht verändern kann. Gott ruhte am Sabbat. Das ist wie ein Geburtstag, den man nicht einfach verändern kann. Gott ruhte am siebten Tag. Gott segnete und heiligte den siebten Tag jeder Woche, also den Sabbat, und nicht den ersten Tag der Woche, den Sonntag. So steht es in dem heiligsten Teil der Bibel, den 10 Geboten, die Gott mit eigener Hand geschrieben hat und die damit heilig und unveränderlich sind. Jesus sagt uns in der Bergpredigt, nicht mal ein Tüttel oder ein Buchstabe vom Gesetz Gottes kann oder darf verändert werden. Ich denke, wir erkennen aus dieser kurzen Zusammenfassung des biblischen Berichtes in Verbindung mit der ersten Engelsbotschaft, dass alles auf den letzten großen Konflikt zwischen Wahrheit und Irrtum hinausläuft. Dem Widersacher Gottes ist es gelungen, das ewige Evangelium Gottes in ein sogenanntes Wohlfühlevangelium mit einer Erlösung in der Sünde und nicht von der Sünde verändert zu haben. Mit der beruhigenden Botschaft an die Menschen, Friede, Friede, es hat keine Gefahr, die aber schlichtweg nichts anderes als eine bewusste Täuschung ist, um die Menschen irre zu führen. Das heilige und unveränderliche Gesetz Gottes wurde von Sabbat in Sonntag einfach verändert. Nur der biblische Sabbat trägt das ewige Siegel, dass allein Gott unser Schöpfer ist und ihm allein Anbetung zukommt. Doch haben Menschen den Schöpfer Gott abgesetzt und mit der Veränderung von Sabbat in Sonntag sich eine göttliche Autorität angemaßt, die allein Gott zusteht. Das wird Gott nicht so dulden. Die römische Kirche propagiert nicht ohne Stolz die von ihr initiierte Veränderung des Gesetzes Gottes von Sabbat in Sonntag als Zeichen ihrer göttlichen Autorität und stellt sich damit über Gott. Denn wir hatten eben die Worte Jesu gelesen, dass Gottes 10 Gebote ewig und unveränderlich sind. In unserer heutigen Welt schallt alles und seit Corona mit noch größerer Geschwindigkeit auf eine neue Weltordnung, mit einer Weltreligion unter Roms Führung hinauszulaufen. Und das noch geschönt mit der Utopie eines tausendjährigen Friedensreiches hier auf unserer Erde. Größer kann die Täuschung gar nicht sein. Denn wenn Christus wiederkommt, wird er unsere Weltzeit der Sünde zu Ende führen und hier auf unserer Erde kein tausendjähriges Friedensreich errichten. Das ist nicht Gottes Absicht. Wir denken an Christi Vorhersage, Matthäus 24,24, dass es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführt werden. Auch Paulus schildert uns den letzten Konflikt zwischen Wahrheit und Irrtum im 2. Thessalonicher Brief mit den deutlichen Worten, der Böse aber wird in der Macht des Satans auftreten, mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie gerettet werden. Er ist der Widersacher, der sich überhebt über alles, was Gott und Gottesdienst heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Und in Epheser 6 ergänzt Paulus in klarer Sprache, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern und Dämonen unter dem Himmel. Ihr Lieben, wenn wir das auch alles wissen und sich die Dinge vor unseren Augen immer deutlicher entwickeln, Angst, ihr Lieben, brauchen wir nicht zu haben. Denn der Sieger wird Jesus Christus heißen. Unser geliebter Heiland und Erlöser. Jeden Morgen klopft er an unsere Herzenstür. Siehe, ich stehe vor der Tür deines Herzens und klopfe an. Wer meine Stimme hören wird und mir die Tür auftun wird, zu dem will ich einkehren und das Freundesmahl mit ihm halten und er mit mir. Wir brauchen nur die Tür zu unserem Herzen zu öffnen, ihr Lieben. Und Jesus übernimmt durch seinen Geist die Führung unseres Lebens und stellt uns unter Gottes göttlichen Schutz, dass uns niemand antasten darf. Jesu Brief an seine letzte Gemeinde Laodicea endet mit der großartigsten Verheißung der ganzen Bibel an alle, die ihm die Treue halten. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Wie ich überwunden habe und mich gesetzt mit meinem Vater auf seinen Thron. Dass wir als schwache Menschen einmal das Recht bekommen sollen, uns mit Jesus auf seinen himmlischen Thron zu setzen, ist unbegreiflich. Die Bibel endet in Offenbarung 22 mit dem Versprechen Jesu: Ja, ich komme bald. Unsere Antwort darauf sollte lauten: Amen, ja komm, Herr Jesus. Mit diesen Worten endet Gottes Wort an uns Menschen. Ihr Lieben, es ist unser Vorrecht, so sehe ich es jedenfalls, in dieser Zeit zu leben, wo dieses Ereignis kurz bevorsteht. Lasst uns die Zeit von ganzem Herzen nutzen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.